Haben wir nicht einen guten Gott? So schön, die Zeugnisse zu hören. Zeugnis heißt ja im Griechischen, Herr, du es noch einmal. Und ich will das mal das noch viel mehr hier erleben. Guten Morgen von meiner Seite her. Mein Name ist Walter Josi, bin hier Pastor. Letztes Mal, als ich gepredigt habe, haben wir uns Daniel angeschaut. Und ich habe die Frage gestellt, wie können wir in einer Gesellschaft leben, die von Gott nichts wissen will? Und haben wir dann zusammen angeschaut, also es gibt mal so zwei Sachen, dass wir Gottes Wort oder dass wir Gott vertrauen und dass wir umkehren von unserem Stolz und Gott anbeten. Und heute möchte ich an diesem Punkt einfach weitermachen, wie können wir in einer gottlosen Welt leben, wenn wir als Christen unterwegs sind und das Thema lautet, Gott ähnlich werden. Und ich möchte vorlesen aus Daniel 6, 1 bis 6. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel von allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist, sag mal alle vortrefflicher Geist, das hat in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keine Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dafür, dass wir jetzt so auf dein Wort hören können. Und Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du jetzt so kommst, unsere Augen öffnest für das, was du heute zum Sagen hast und dass das uns auch so mitten ins Herz trifft. Und ich bitte dich darum, dass du mir auch hilfst, dein Wort auszulegen. Und ich danke dafür, dass wir bei dir heute was Frisches abholen können. Amen. Daniel war der einzige Mann, der als Jude unter den Persern dort gearbeitet hat. Also sein Arbeitsplatz am Hof des Königs mit seinem Dienstrang, da gab es eigentlich nur ihn als Juden und dann waren alle anderen Heiden. Und Daniel war eben der Einzige, der den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbetet und wir lesen später noch, er hat es täglich getan. Und obwohl alle um ihn herum anderes taten und sie wollten, dass sie das Gleiche tun wie die anderen Männer tun und genauso leben, wie die Perser da lebten, ist es alles bei Daniel abgeprallt, denn er ist Gott nachgefolgt. Obwohl alle anderen lebten, andere Werte hatten, folgte Daniel Gott nach. Daniel folgte Gott mit ganzem Herzen nach und Gott hat ihn gesegnet. Und es bringt Segen, wenn wir Gott im Gehorsam nachfolgen. Aber wenn wir ihm nicht nachfolgen, müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und diese Wahrheit müssen wir einfach akzeptieren. Und wenn wir zu Gott stehen, segnete er uns. Aber es heißt nicht, dass alles im Leben glatt läuft. Daniel war nicht nur einer von den 120, er war auch nicht einer von den drei. Darius, der König, wollte ihn zum zweithöchsten Mann machen, also der König, und gleich danach sollte Daniel kommen. Und warum? Weil er einen vortrefflichen Geist hatte. Und im Hebräischen, wenn man da reinschaut, heißt es, er hat einen exzellenten Geist. Der Geist Gottes war in Daniel drinnen. Und das hat ihn so besonders gemacht. Und letztes Mal haben wir auch gehört, da war ja der König Belshazzar und der hat die Schrift an der Wand gesehen und die Leute haben sich erinnert, oh, da ist ja Daniel mit seinem vortrefflichen Geist, den holen wir her, weil er kann diese Schrift deuten. Und dieser vortreffliche Geist, der Heilige Geist in ihm, hat nicht nur immer irgendwelche Besonderheiten gemacht, sondern wir lesen jetzt in Vers 5, dass sich das in seinen Alltag ausgewirkt hat. Er lebte ein reines und ein integeres Leben. Und die Männer dort, sie haben seinen Internetverlauf angeschaut, sie haben seine Doktorarbeit angeschaut, sie haben seine Steuererklärung gecheckt, haben alles durchsucht in seinem Lebenslauf. Auf Facebook haben sie nichts gefunden. Und wie er Geschäfte machte und wie er mit seinen Mitarbeitern umging. Und sie haben irgendwas gesucht, aber sie haben nichts bei Daniel finden können. Er war ein integrer Mann, der es nicht zuließ, dass kleine Sünden, Notlügen, Unehrlichkeiten in seinem Leben Wurzeln schlagen konnten. Wenn ich oder wenn du die Gesellschaft verändern willst, musst du zuerst beeinflusst werden von Gott und von Gottes Geist. Wie will ich einen Unterschied sein oder einen Unterschied machen? Wie will ich ein Segen sein für Menschen, wenn ich lebe wie die Welt? Du kannst nur einen Unterschied machen, wenn du anders bist. Und anders bedeutet hier, wenn du Gott ähnlich bist. Also nicht irgendwie schräg oder komisch, sondern anders heißt hier, dass du Gott ähnlich wirst. Und anders geht's nicht. Und Daniel lebte anders und dadurch haben Könige in Babylon Gott kennengelernt und er hat viele Leben verändert. Aber seine Arbeitskollegen, die waren nicht glücklich darüber, die waren neidisch und sie versuchten, Punkte zu finden in sein Leben, aber sie fanden nichts, weil er in Klarheit vor Gott lebte. Wenn wir vor Menschen leben und uns vor Menschen verantworten wollen, können wir oft viel verstecken. Und die Männer haben da gedacht, bei Daniel, da muss es doch was zu finden sein. Jeder Mensch, jeder hat doch bestimmt Dreck am Stecken. Doch wenn wir unser Leben vor Gott verantworten, sieht es anders aus. Dann gibt es keine krummen Wege. Und bei Daniel, das begeistert mich so an Daniel, seine Haltung und sein Charakter. Er hat in einer gottlosen Welt gelebt, aber er hat die Werte Gottes gelebt. Er hat nicht gesagt, boah, alle anderen sind korrupt, deswegen werde ich auch korrupt. Und er hat nicht gesagt, ich kann noch gar nicht so leben in so einer Welt, sondern er hat gesagt, ich möchte Gott die Ehre geben. Es gelten zwar andere Regeln, die haben auch andere Maßstäbe in Babylon gelebt, aber Daniel hat das Wertesystem vom Reich Gottes gelebt. Und Daniel war so sehr von Gott berührt, dass seine Feinde nichts finden konnten, außer Feuer und Leidenschaft für Gott. Und die Bibel sagt, wenn wir mit Gott zusammen sind, werden wir immer ähnlicher wie er. Alle Arbeitskollegen von Daniel waren also neidisch, weil der König ihn so geliebt hat. Und wenn man weiterliest, wird berichtet, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wurde. Und der König hat es getan, er musste es tun, ich komme noch darauf. Und es hat sein Herz zerrissen, und konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil er Daniel so geschätzt hat. Er war so dankbar, dass Daniel in seinem Dream Team, in seinem Leitungsteam war, weil er auf Daniel zählen konnte. Und er wollte nicht, dass er stirbt, weil er wusste, der Geist Gottes war in ihm. Aber die Arbeitskollegen waren neidisch und haben versucht, ihn zu stürzen und haben zu einer List gegriffen. Und ich möchte gerne weiterlesen, Daniel 6, 7 bis 10. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königsreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Die Männer dort, die Arbeitskollegen von Daniel, haben den Köder ausgeworfen und der König in seinem Ego hat richtig angebissen und darauf unterschrieb der König das Edikt und das Verbot. Und Daniels Reaktion war: Ich verehre nur König Jesus und den lebendigen Gott. Und er ging in sein Zimmer und tat, was er immer tat. Das lesen wir in Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Das ist, warum er so einen vortrefflichen Geist, so eine vortreffliche Haltung hatte. Daniel folgte Gott nach und zwar täglich. Manchmal ist so meine Woche recht voll und man kennt ja so Bibellesepläne oder solche Sachen und dann liest man die Bibel und denkt sich, oh, das schaffe ich nicht. Und dann kommt das Wochenende, hat man eigentlich Zeit und dann liest man auf einmal ganz viel oder versucht das Ganze in der Woche nachzulesen und man hat eigentlich nur Stress. Aber es ist wesentlich angenehmer, wenn man Tag für Tag immer ein bisschen Bibel liest, Tag für Tag Gott im Gebet sucht, dann hat man am Wochenende nicht so Stress oder am Sonntag, wo man denkt, boah, jetzt muss ich alles nachholen. Und Daniel lebte ein einfaches Prinzip. Er lebte täglich im Gebet und im Wort Gottes, täglich geleitet im Heiligen Geist. Und steter Tropfen hüllt den Stein. Er war mit Gott zusammen jeden Tag. Und du wirst, was du anschaust. Wenn du jeden Tag Jesus anschaust, wirst du wie Jesus. Alles wird immer mehr wie er. Und das Geheimnis eben von Daniel war, dass er dreimal am Tag intensiv Zeit mit Gott verbrachte. Und das ist das Ergebnis. Er hatte einen hervorragenden Geist. Es war nicht auf einmal da, es war ein Ergebnis vom täglichen Tun. Der hervorragende Geist ist ein Ergebnis vom täglichen Tun. Männer und Frauen Gottes fallen nicht vom Himmel, werden auch nicht transformiert von einem Gebet. Und ich muss sagen, ich liebe Konferenzen. Ich liebe, wenn ein riesen Worship ist. Ich liebe, wenn richtig was los ist. Und ich liebe solche Gipfelerlebnisse. Sie tun mir gut und ich möchte sie nicht klein machen oder sagen, das ist alles blöd. Es hilft mir wirklich weiter, aber ich bin davon tiefst überzeugt, Jesus ähnlich werden, Männer und Frauen Gottes werden, ist ein Ergebnis vom täglichen Tun. Ein Freund von mir, ich habe ihn kennengelernt und er hasste Kaffee. Der hat in einer Computerfirma gearbeitet und die haben literweise Kaffee getrunken und es war nichts zu machen, er hat nie Kaffee getrunken. Und dann traf ich ihn ein Jahr später und auf einmal trank er Kaffee. Und ich fragte, hey, was ist passiert? Bist du krank? Warum trinkst du auf einmal Kaffee? Und dann hat er mir erklärt, ja, weißt du, es ist Folgendes passiert. Ich habe jetzt eine Freundin und die liebt Kaffee. Und wenn wir dann zusammen Kaffee trinken und ich sie danach küsse, dann habe ich den Kaffee lieben gelernt. Und deswegen hat er angefangen, Kaffee zu trinken. Und wenn wir mit jemandem zusammen sind, dann färbt es ab. Wenn ich mit meiner Frau Birte zusammen sind, kriegt sie die gleichen Macken wie ich oder wird mir ähnlicher. Ich kriege die gleichen Macken wie Birte oder das gleiche Dolle wie Birte. Also Birte kriegt meine Macken und ich kriege das Dolle von Birte. So. Und die Worte und Charakter und Sachen färben aufeinander ab. Und das Gleiche ist mit Jesus. In 2. Korinther 3, 18 steht, doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn wir Gott anschauen, uns ihm zuwenden, werden wir verwandelt. Daniel hat es gemacht, morgens, mittags, abends, morgen, mittags, abends, morgen, mittags, abends, Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus, Monat für Monat. Und er ist Gott ähnlicher geworden. Und es ist das Allerwichtigste, Gott zu suchen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, nicht von Seelsorgetermin zu Seelsorgetermin. Und ich will nicht sagen, Seelsorge ist was Schlechtes. Seelsorge ist total was Wichtiges. Stürme des Lebens bedrängen uns. Und Seelsorge, Mentoring und das Ganze hilft uns weiter. Aber von Kraft zu Kraft meine ich, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit meine ich dann, wenn ich im Sturm drin bin, dann weiß ich, Jesus ist mein Anker. Jesus ist mein Halt. Das gibt mir Hoffnung. Und die Frage ist ja, wie überlebe ich? Oder besser, ich will nicht, dass ihr überlebt, sondern ich möchte, dass ihr lebt am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule, an Orten, wo niemand was von Gott wissen will. Und die Frage ist, wie bleibe ich stehen? Wie kann ich leben? Nicht, wie kann ich überleben, sondern wie kann ich leben, wenn ich plötzlich ganz alleine bin? Daniel war ganz alleine in Babylon. Und er hat gelebt, hat einen vortrefflichen Geist gehabt, weil er täglich Gott gesucht hat. Bet nicht nur zu Gott, wenn es dir gut geht. Bete und suche Gott, auch wenn es dunkel wird, wenn es schwierig ist, wenn du alleine bist, weil es ist das Beste, was du tun kannst. Und ich möchte dir heute keinen Rucksack mitgeben und sagen, boah, also wenn du jetzt nicht regelmäßig Bibel liest, dann bist du ein Versager. Und Gott steht da mit seinem Smartphone und zählt, wie oft du am Tag betest oder wie oft du am Tag Bibel liest und so. Weißt, ich möchte, es geht hier nicht um Leistung. Es geht hier auch nicht um irgendwas abzuhaken, sondern es geht um Beziehung mit Gott. Und ich möchte euch heute schmackhaft machen, dass es lohnt, es ist das Beste, was du tun kannst, Gott täglich zu suchen. Ich möchte euch helfen, wie du einen vortrefflichen Geist bekommen kannst. Denn ein vortrefflicher Geist ist ein Ergebnis von deinem täglichen Tun. Und Daniel hat die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Daniel hat in der babylonischen Welt, in der Antike, für Gott geleuchtet und die Menschen haben gesehen, wie Gott ist an ihm. Und ich muss nicht leuchten. Weißt du, wenn ich denke, oh, ich muss leuchten, boah, ist das anstrengend. Aber wenn ich weiß, ich muss nur Jesus anschauen, zack, und dann spiegle ich ihn einfach weiter, völlig entspannt. Leuchten ist völlig entspannt. Das Einzige, was du tun musst, darfst, ist Jesus anschauen. Seine Herrlichkeit anschauen, wie er ist. Und deswegen, und das hat Daniel gemacht, täglich in seinem Kammer ist er vor Gott gekommen, vor Gottes Thron. Und ich glaube, in Offenbarung 4 gibt es eine Stelle, wo es hervorragend beschrieben wird, wie der Thronsaal Gottes ausschaut. Und ich möchte gern mit euch ein paar Verse vorlesen. Offenbarung 4, 6 bis 8, weil dort ist die Herrlichkeit Gottes. Gott ist im Thronsaal. Und wenn wir dort reinschauen, werden wir verändert. Und da steht, vor dem Thron, es ist der Thron Gottes, sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. In der Mitte und um den Thron stehen vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Das erste dieser lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe. Das zweite wie ein junger Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte gleicht einem fliegenden Adler. Jedes dieser lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hörten sie nicht auf zu rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Diese Wesen sind direkt vor dem Thron Gottes. Die stehen direkt davor und beten Gott an. Ja ein, ja aus. Ja ein, ja aus. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich glaube, weil sie so nah dran sind vom Thron Gottes, spiegeln sie die Herrlichkeit Gottes wider. Diese Wesen symbolisieren, wie Gott ist, was seine Wesensmerkmale sind. Und bei der Vorbereitung habe ich was ganz Interessantes entdeckt. Jesus ist ja Mensch gewordener Gott. Und wenn man die Evangelien anschaut, da gibt es ja Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelium. Und ich finde, also ihr könnt mich danach auch korrigieren, aber ich komme da noch hin, ich finde, dass Jesus das in den Evangelien sehr widerspiegelt, wie Gott ist. Jesus als Löwe, als Stier, wie ein Mensch und ein fliegender Adler. Aber ich möchte zuerst einmal anfangen mit dem Löwen. Ein Löwe symbolisiert die Kühnheit und Mut. Ein Löwe ist das Sinnbild für königliche Macht. Und ich habe noch nie eine Doku oder ein Universum gesehen, wo Löwen durch die Savanne spazieren und Angst haben vor einer Antilope. Der Löwe ist der Big Boss in der Savanne und er läuft mit erhobenen Hauptes durch. Und alle Tiere haben Angst vor diesem Löwen. Denn der Löwe ist furchtlos und mutig und er kennt seine Identität. Denn der Löwe weiß, ich habe hier die Sagen auch in der Savanne. Und in Sprüche 28,1 heißt, der gottlose Mensch läuft fort, ohne dass er gejagt wird. Der Gottessüchtige aber ist furchtlos wie ein Löwe. Derjenige, der Gott nicht kennt, der auf der Suche ist, der nach Sinn des Lebens ist, der ist immer auf der Suche, der ist immer unterwegs. Aber wenn du Jesus kennst und weißt, wer du bist in Christus, dann bist du furchtlos. Und wenn man die Jünger anschaut in den Evangelien, die hatten sehr oft sehr viel Angst. Also die haben geschrien, das Schiff geht unter und die Soldaten kommen. Also sie haben immer ganz viel Stress gehabt. Und dann zu Pfingsten hat sich alles verändert. Der Heilige Geist kam am Pfingsten, sie wurden erfüllt. Und dann haben sie erkannt, die Identität in Christus. Sie haben erkannt, was sie für eine Macht und Kraft haben. Und Petrus hat angefangen, vor 3000 Menschen zu predigen, weil der Heilige Geist sie erfüllt hat und weil sie wussten, wer sie sind. Und Daniel, er wusste, er ist in Lebensgefahr. Er wusste, jetzt wird es brenzlig, aber trotzdem war er mutig und hat weitergebetet. Oder wenn man Daniel liest, die drei Männer vom Feuerofen, die sind in der Früh aufgestanden und haben gewusst, heute muss man den König anbeten, die Statue. Und alle haben sich niedergekniet und sie sind stehen geblieben. Vor Tausenden von Leuten. Das war mutig. Und sie haben nicht gewusst, dass sie überleben werden, sondern sie waren mutig, haben gesagt, ich folge Jesus nach, das ist meine Identität, komme, was wolle. Wie ein Löwe in der Savanne. Und im Matthäus-Evangelium geht es darum, es ist an die Leute geschrieben worden, dass man erkennt, dass Jesus der König ist. Jesus stellt im Matthäus-Evangelium sein Königreich vor. Und darum heißt es, so ein Schlüsselvers ist auch Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Also im Matthäus-Evangelium stellt Jesus sein Königreich vor und er tritt als der verheißene Messias, als der König auf. Aber ich finde das sehr interessant. Und Daniel lebte in der Identität von Jesus Christus und im Hof des Königs und die Leute waren angezogen von ihm. Der König war angezogen von ihm, weil er wusste, in welcher Identität er gelebt hat. Das zweite Wesen ist der Stier. Und der junge Stier steht für Opferbereitschaft, aber auch dienendes Herz. Wir können einen Unterschied machen in der Welt, indem wir dienen. Und Stiere, damals, sie wurden eingesetzt als Arbeitstiere. Also ein Stier, das waren Arbeitstiere. Das waren die Ochsen, die ganzen Felder bewirtschaftet haben. Man sagt ja auch nicht umsonst, man arbeitet wie so ein Ochse oder ein Esel, nein, ein Ochse. Und die jungen Ochsen sind im Alten Testament auch hergenommen worden als Opfertiere. Also die sind laufend geschlachtet worden. Und Jesus sagt, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und das ist ein Wesensmerkmal von Gott, diese dienende Haltung, sich für Menschen einzusetzen. Und deshalb möchte ich mich als Pastor nicht schämen, Leute einzuladen zu dienen und sagen, komm im Hause Gottes, wir wollen den Menschen dienen. Nimm deinen Platz ein und diene. Und denk nicht, boah, es ist irgendein Job, irgendwas zu machen, sondern wenn du dienst, spiegelt das die Herrlichkeit Gottes wider. Das, was Gott ausmacht, ist zu dienen. Und Jesus Christus hat uns das selbst vorgemacht. Und mich fasziniert auch Paulus in 1. Korinther 9, 19 steht, das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Also der Heilige Geist macht uns frei. Wir sind frei. Also wir sind an niemanden gebunden. Und dann sagt er, dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Paulus hat sich zum Diener aller gemacht, dass er Menschen gewinnt. Nicht aus ich muss, sondern er hat erkannt, es ist das Wesen Gottes. Paulus hat Gott geschaut und er hat verstanden, das Dienen hilft, dass Menschen Gott kennenlernen. Es nützt nichts, den Sündern immer wieder zu sagen, dass sie sündigen, weil Sünder sündigen. Aber das Herz wird weit gemacht von Sündern, wenn sie diese dienende Haltung diesen Dienern begegnen. Und Daniel war opferbereit. Er hat den ganzen Königen, der hat dem Land gedient, aber noch viel mehr. Er hat dem König der Könige gedient und war bereit, dafür zu sterben und in die Löwengrube geworfen zu werden. Daniel hatte einen hervorragenden Geist und er hat es gelebt, diese dienende Haltung. Und das dritte Wesen ist wie ein Gesicht, wie ein Mensch. Und ich glaube, das steht für die Menschenliebe Gottes. Kein anderes Lebewesen, kein anderer als Gott liebt so sehr die Menschen. Gott liebt die Menschen so unglaublich. Und in Lukas 10, 10 heißt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Im Lukas-Evangelium geht es darum, wie der göttliche und menschliche Retter die Menschen sucht, um sie zu retten. Und in Lukas 4, 18 möchte ich auch gern vorlesen, sagt er an seiner Antrittspredigt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Daniel hat sich immer für sein Volk der Juden eingesetzt. In der Gefangenschaft hat er als Nachfolger Gottes gelebt und hat seinem Volk immer wieder gesagt, die Gefangenschaft, es ist nicht das Ende. Jesus oder Gott will uns da retten. Er hat immer wieder auf Gott hingezeigt. Er ist zu den Königen gegangen und sagt, hey, Gott liebt dich, ich will nicht, dass du König verloren gehst, dreh um zu Gott, das ist ein Gott, der will, der dich liebt. Und das Lukas-Evangelium ist voll von den Stellen, dass Jesus die Verlorenen liebt. Der verlorene Sohn, die verlorene Münze, das verlorene Schaf. Und Jesus machte sich auf, das verlorene Schaf zu suchen. Auch sie brauchen Gnade und Vergebung. Und ich wünsche mir, und ich frage mich, wo sind die Leute hier in der Efki, die wie der Vater beim verlorenen Sohn dasteht und sagt, hey, du bist hier herzlich willkommen, Sünder. Du bist hier herzlich willkommen. Du brauchst nicht zu bleiben. Der gute Vater im Himmel, der macht dich frei, der verändert dich. Der ist gekommen, um dich zu retten. Oder wo sind die Leute, die rausgehen auf die Straße und sagen, hey, es gibt Jesus, der ist gekommen, um dich frei zu machen. Und ich freue mich, wenn wir in die neuen Räumlichkeiten kommen, dass wir dieses Wesensmerkmal auch in uns aufsaugen und sagen, ja, wir wollen für Imst und fürs Oberland da sein und sagen, Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und Daniel hat diese Menschenliebe auch gelebt. Der hat nicht aufgehört, den Königen zu sagen, hey, folge Jesus nach, folge Gott nach, du Buße. Das haben wir letztes Mal gehört, wo er gesagt hat, hey, König, du musst Buße tun. Und so, und weil Gott dich liebt, Gott liebt die Menschen. Und das ist so ein Wesensmerkmal. Und das Letzte, dir ist der fliegende Adler. Und der Adler symbolisiert Ehre, Mut, Weitblick und Kraft, aber es symbolisiert auch die Allmacht und Allwissenheit. Und Adler sind beeindruckende Tiere und nach dem Löwen das häufigste Wappentier. Und Österreich hat ja auch den Bundesadler im Wappen. Was für ein schönes Zeichen auch, ein majestätisches Geschöpf. Und der König war von Daniel beeindruckt, wie integer und rein er lebte und wie sehr er Gott ehrte. Daniel hat die Übersicht gehabt. Daniel war der einzige Mann im Reich von Babylon, der wirklich gecheckt hat, was los ist. Daniel war wie so ein Adler, der da drüber geflogen ist und hat gesehen, was Gott tun will. Er hat die Träume von den Königen ausgelegt. Er hat den Überblick gehabt. Warum? Weil der Heilige Geist ihm das gezeigt hat, weil er Gott geschaut hat und dadurch dieses Wesensmerkmal weitergeben konnte. Und im Johannes 1, Vers 4 steht, ich finde es auch sehr interessant, am Anfang war das Wort, also es geht um Jesus, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Jesus war von Anfang an dabei. Jesus ist wie ein Adler, der hat den Überblick. Der weiß, was Sache ist. Der weiß, was los ist. Und im Johannes-Evangelium geht es eigentlich darum, wenn man Johannes dann 2,31 liest, dies wurde aber aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Jesus will, dass die Menschen einen Überblick bekommen, dass sie erkennen, wer Gott ist. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat den Überblick. Jesus ist die Wahrheit. Und Daniel hatte den Durchblick in der damaligen Zeit, weil er täglich Gott gesucht hat. Und wenn wir einen vortrefflichen Geist haben wollen, wenn wir sagen wollen, wir wollen in einer Zeit leben, wo die Menschen sich nicht interessieren vor Gott, wie können wir das machen? Dann ist es eigentlich, geht es erstmal darum, um Beziehung, um Gott zu schauen, wie er ist. Und wenn wir uns von ihm anstrahlen lassen, dann verändert er uns. Dann werden wir mutig wie Löwen, werden opferbereit und dienend wie Stiere, bekommen eine Liebe für Menschen und behalten den Überblick. Und das ist, was ich mir für uns, für die Christen hier im Oberland wünsche, wo ich mich danach sehne, dass sich jeder aufmacht, Gott täglich zu suchen. Aber nicht, weil du musst, sondern weil es das Beste ist, was du tun kannst, wenn du einen Unterschied machen willst hier in Tirol. Wenn du einen Unterschied machen willst, wenn du willst, dass die Menschen Jesus kennenlernen willst und wenn du willst, dass du ein Leben lebst, das vor Gott zählt. Wer sagt, hey, ja, das möchte ich lernen, täglich Gott zu schauen. Ihr könnt mal die Augen zumachen. Mach mal die Augen zu. Und wer sagt, ja, ich will Gott gern schauen, der kann einfach die Hand heben. Und da möchte ich gern für euch ganz explizit einfach beten, dass wir so eine neue Sicht kriegen. Also wer sagt, hey, Jesus, heute, ich möchte lernen, neu dich zu schauen. Ich möchte vor deinem Thron kommen. Dann heb doch einfach die Hand. Okay. Können Sie wieder runternehmen? Jesus, ich danke dir für die, die jetzt so die Hand hochgehoben haben. Herr, ich danke dir dafür, dass du sie liebst, auch die anderen, dass du sie liebst. Und ich bitte dich darum, dass du neu deinen Geist ausgießt über uns und dass wir lernen, vor deinem Thron zu kommen. Und nicht aus Pflichtbewusstsein, wir müssen, sondern dass wir verstehen, dass es das Beste ist, was wir bei dir bekommen können. Und ich bitte dich darum, dass du uns veränderst, dass wir dich anschauen und dass du uns veränderst, dass du uns mutig machst wie Löwen, dass du uns opferbereit machst und dienend wie Stiere, dass du uns eine neue Liebe schenkst für die Verlorenen und dass du uns wie ein Adler einen Überblick schenkst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du das vorgelebt hast und ich danke dir dafür, dass wir dich anschauen dürfen und dass du uns veränderst und dass wir es nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass du kommst. Heiliger Geist, du bist hier herzlich willkommen. Verändere du. Wir wollen erkennen, wer wir sind in Christus. Amen.